Darf euch alle ganz herzlich begrüßen. Wir wollen im Namen unseres Herrn Jesus die Gemeinschaftsstunde beginnen. Wir wollen still werden zum Gebet. Ja, Herr Jesus Christus, unser lieber Herr und Heiland, danke, dass wir in deinem Namen hier uns versammeln dürfen und danke, dass du immer wieder neu zu uns reden willst durch dein Wort. Herr, dein Wort, es ist immer wieder so klar und deutlich zu uns und wenn wir unsere Herzen aufmachen, lieber Herr, dann redest du auch zu uns. Und darum bitte ich dich, dass du zu uns redest, dass du uns offene Herzen gibst, klare Sinne und auch, dass unsere Gedanken, die uns jetzt vielleicht noch stören und uns ablenken wollen, dass du diese Gedanken wegnimmst und uns zur Ruhe bringst. Und ich möchte dich auch bitten für alle, die jetzt nicht da sein können, für unsere Kranken, für unsere Alten, die schwach sind und die zu Hause sind, die vielleicht im Bett sind, Herr, grüße du sie und segne sie. Und so komm, Herr Jesus, und rede du jetzt zu uns durch dein Wort. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Wir sind heute Abend im Lukas Kapitel 14, die Verse 1 bis 14. Ich lese zunächst mal für meinen Teil die Verse 1 bis 6 und der Jürgen, der nachher den zweiten Teil macht, liest dann den Rest. Es geht um die Heilung eines Wassersüchtigen am Sabbat. Und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie belauerten ihn. Und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Und Jesus fing an und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ist erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Und er sprach zu ihnen, wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und er ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Und sie konnten ihm darauf keine Antwort geben. Der erste Vers war, und es begab sich, dass er an einem Sabbat in das Haus eines Oberen der Pharisäer kam, das Brot zu essen, und sie belauerten ihn. Das war der Anfang. Wie der Text schon sagt, Jesus wird eingeladen zum Essen von einem Pharisäer. Und wenn man genau hinhört, dann sagt dieser Vers schon, dass dieser Pharisäer nicht irgendeiner war, sondern ein Oberer, einer, der hochgestellt war, der vielleicht wahrscheinlich im Hohen Rat war oder Synagogenvorsteher, irgend sowas in der Art. Ein Mann, der Macht hatte, der vornehm war und zu dem nicht jeder eingeladen wurde. Er hatte Einfluss und sein Wort hatte sicher Gewicht auch im Hohen Rat. Die Einladung war am Sabbat. Ist das jetzt Zufall oder ist es Kalkül? Wahrscheinlich Kalkül. Ein Tag der Ruhe, um den viele Gebote und Verbote herumgebaut wurden. Sabbat, ein Tag der Ruhe, der auch in den 10 Geboten besonders von Gott bedacht, gesegnet und geheiligt wurde. Und an diesem Tag sollte niemand arbeiten, niemand der Arbeit nachgehen, sondern ausruhen, zur völligen Ruhe kommen. Und kein anderes Gebot wird so ausführlich in den 10 Geboten beschrieben wie dieses Gebot. Mit allem Nachdruck wird dieses Gebot ausgeführt. Ja, selbst das Vieh, die Arbeitstiere, der Knecht, die Mägde und auch die Fremden sind nicht ausgeschlossen, sind da eingeschlossen. Niemand ist ausgenommen. Dieser Tag sollte geheiligt werden und an diesem Tag sollte man dem heiligen Gott begegnen. Alles Unnötige schaffen, abmühen, entheiligte diesen Sabbat. Verhindert, dass man zur Ruhe kommt und die Begegnung mit dem lebendigen Gott hat, weil vieles anderes wichtig scheint. Und Jesus lässt sich in diesem Sabbat einladen, obwohl er bestimmt geahnt oder gewusst hatte, dass das nicht aus freundschaftlicher Verbundenheit passiert, sondern aus einem kühlen Kalkül heraus ausgesprochen wurde, diese Einladung. Und dann das Bezeichnende in diesem ersten Vers, und der Luther übersetzt es ja eigentlich ganz treffend, und sie belauerten ihn. Das ist ja mehr als nur ein Beobachter. Das ist ein quasi Hoffen auf einen Fehltritt, auf ein Übertreten des Sabbatsgebots. Denn Jesus hat ja an mehreren Sabbaten auch wirklich immer wieder geheilt. Und da will dieser Pharisäer, dieser Obere, nichts dem Zufall überlassen. Es ist sicher eine Situation, die er geplant hat. Und dann kommt der Vers 2. Hier steht, und siehe, da war ein Mensch vor ihm, der war wassersüchtig. Dieser Mensch ist nicht zufälligerweise da. Der ist auch nicht irgendwie durch Umwege da reinkommen in diese vornehme Gesellschaft. Dieser kranke Mann ist eingeladen oder dieser kranke Mensch ist eingeladen. Einer, der gar nicht in den Rahmen dieser Gesellschaft passt. Und die Tischgesellschaft ist groß und viele Wohlhabende sind dabei. Schriftgelehrte und Pharisäer. Und plötzlich steht dieser schwerkranke Mensch mit Herz- und Nierenproblemen da. Wird Jesus diesen armen Menschen heilen? Wird Jesus diesen armen Menschen jetzt heilen? Und damit das Sabbatgebot übertreten. Und ich stelle mir so diese Gedanken, die da in den Köpfen schwirren, vor. Hoffentlich wird Jesus diesen Mann heilen, damit wir ihn endlich fassen können. Jesus hat ja nach ihrer Ansicht schon öfters das Sabbatgebot gebrochen, aber nie konnten sie ihn richtig greifen. Aber jetzt muss es klappen. Und wenn wir diese zwei Verse jetzt vor unseren Augen vorüberziehen lassen, was für Gedanken steigen da in uns auf? Ich weiß nicht, wie es euch da geht. Was kommt da in euren Köpfen und euren Gedanken auf? Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann denke ich, war mein erster Gedanke so oder so die ersten Gedanken, wie kann man nur so kaltblütig berechnend sein? Dieser Kranke ist ja eigentlich, wenn man das jetzt so überlegt und sich vor Augen führt, eigentlich nur Mittel zum Zweck. Er ist diesen frommen Pharisäern und Schriftgelehrten eigentlich egal. Hauptsache, sie erreichen ihr Ziel, Jesus anklagen und verurteilen. Und wie viel Energie wenden diese frommen Leute auf, um teilweise diese selbstgestellten Gebote und Auslegungen des Sabbatsgesetzes durchzusetzen? Wie viel Energie wird da hineingelegt? Sie haben den Sinn dieses Gebotes völlig aus den Augen verloren. Das waren so meine ersten Gedanken und Empfindungen. Vielleicht ging es euch auch so oder geht es euch auch so. Es stimmt ja schon, die Pharisäer und Schriftgelehrten waren sehr auf die Erfüllung der Gebote ausgerichtet und sie verlangten vor allem auch, dass dies alle Menschen in Israel einhalten. Es war ihnen sehr ernst damit. Aber Jesus sieht tiefer. Jesus sieht ihre Gedanken und er weiß um ihre Gedanken. Und an anderer Stelle schilt er sie ja da auch darüber. Und hier gibt es auch eine Stelle, das sagt Jesus zu den Pharisäern, aber nicht in dem Text. Ihr seid's, die ihr euch selbst rechtfertigt vor den Menschen, aber Gott kennt eure Herzen. Denn was hoch ist bei den Menschen, das ist ein Gräuel vor Gott. Und da ist mir der Gedanke gekommen, sind wir nicht alle auch permanent in dieser Gefahr, uns in Gedanken über den anderen zu erheben, der nicht nach unserem Verständnis lebt, der offensichtlich gegen den Willen unseres Herrn lebt und die Gebote mit Füßen tritt, weil er Jesus nicht kennt oder den christlichen Glauben ablehnt oder es ihm gleichgültig ist. Diese Meister in Israel belauerten Jesus in dem, was er tat und was er lehrte. Und in dieser kritischen Herzenshaltung konnten die Worte und Taten Jesu nicht in die Herzen dieser Oberen hineinfallen und Eingang finden und sich verankern. Da war ein harter Boden, der nicht aufnahmefähig war. Sie waren einfach nur auf diese Gebote fixiert. Und wie können wir Jesus fangen? Diese frommen Männer sahen nicht die Not des armen, kranken Menschen, sondern waren gefangen darin, wie sie Gesetz und Ordnung bewahren konnten. Der dritte Vers fängt an. Und Jesus fing an und sagte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, ist erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Ist erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Das war auch in Israel eine strittige Rechtsfrage. Und es gab auch durchaus unterschiedliche Ansichten. Aber Jesus geht es hier um diese Not des armen Kranken. Er sieht den Menschen an. Und er sieht die harten Herzen der frommen Lehrer an, die anscheinend keinen erbarmenden Blick mehr für die Not des Einzelnen haben. Mit dieser Frage will er den Blick der Oberen auf diese Not, auf diesen kranken Menschen lenken. Wie herzlos und unbarmherzig ist doch eine andere Blickrichtung als nur auf diesen Menschen in seiner Not. Es kann doch gar nicht anders sein, als diesem Menschen zu helfen. Und diese Frage richtet Jesus nicht nur an die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie gilt doch alle Zeiten hindurch bis heute. Natürlich hat das Sabbatgesetz für uns nicht diese Bedeutung wie für die Juden damals oder vielleicht auch heute noch. Aber unsere Sonntagsruhe, die wollen wir doch auch haben. Und wir treffen uns unterm Gottesdienst, wir haben Gemeinschaft. Und es ist auch gut und wichtig für uns Christen. Das brauchen wir ja auch für fürs Wachstum, für die Erholung, dass man in unserem Alltag auch unseren Glauben leben kennt und dass man bestehen kennt. Doch die Not eines Menschen, den Jesus uns in den Weg stellt, wollen wir nicht hinten anstellen. Und was sagen die Pharisäer dazu? In Vers 4 heißt es, sie aber schwiegen still. Und er fasste ihn an und heilte ihn und ließ ihn gehen. Also keine Antwort ist auch eine Antwort. Wir wissen nicht, was in den Herzen der Pharisäer und Schriftgelehrter vorgegangen ist. An anderer Stelle, da wird es uns geschildert, was da vorgeht. Erinnert uns vielleicht an die Stelle, als Jesus im Tempel einen Mann heilt, der mit einer unbrauchbaren Hand daher kam. Und da haben sie auch drauf gelauert, ob er ihn wohl heilen würde. Und da ging dieselbe über die Heilung am Sabbat voraus. Aber hier im Text ist ein großer Unterschied. Da heißt, sie schwiegen still. Und Jesus heilt den Mann daraufhin und lässt ihn gehen. Und es entsteht kein Tumult. Und auch keiner geht aus Protest aus diesem Haus raus. Vielmehr spricht Jesus diese Leute erneut an mit einem Beispiel. Und da lese ich jetzt Vers 5 und 6 zusammen. Und da heißt es dann, und er sprach zu ihnen, nachdem dieser Geheilte gegangen ist, wer ist unter euch, dem sein Sohn oder sein Ochse in den Brunnen fällt und er ihn nicht alsbald herauszieht, auch am Sabbat? Und dann heißt es wieder, und sie konnten ihm darauf keine Antwort geben. Es ist schon ein extremes Beispiel, das Jesus da bringt. Und es ist ja auch keine Frage, ob hier eine schnelle, umfassende Hilfe geleistet werden muss oder nicht in diesem Beispiel. Es geht um das Leben des geliebten Sohnes. Und es geht um das Leben eines sehr wichtigen Arbeitstiers, ohne dass die Ackerarbeit unter der Woche gar nicht passiert und möglich ist. Es wird hier auch niemand ernsthaft überlegen, ob Hilfe notwendig ist oder nicht. Und doch zeigt Jesus seinen Zuhörern hier mit diesem Beispiel, wie fern sie doch mit dem gut gemeinten Gebot Gottes waren. Wie fern sie diesem Gebot waren. Das Sabbatgebot ist von Gott zum Wohl der Menschen gedacht. Das will Jesus seinen Zuhörern sagen. Für uns ist der Sonntag ein Tag, an dem Gottesdienst stattfindet, an dem wir uns der Gemeinschaftsstunde treffen, beim Christustreff treffen, immer mit dem Ziel, uns stärken zu lassen durch das Wort Gottes, Gemeinschaft zu haben und zur Ruhe zu kommen aus dem Alltagsstress. Ohne diesen Feiertag, ohne diesen Ruhetag, den Gott besonders gesegnet hat, wird das Leben letztendlich zur Qual, zur Tretmühle, aus dem niemand mehr herauskommt. Rein physisch und psychisch betrachtet schwinden die Kräfte, die Leistung im Alltag nimmt ab und die Menschen werden krank, über kurz oder lang, an Geist, Seele und Leib. Davon abgesehen sehen wir als Christen, dass kein Segen auf der geleisteten Arbeit liegt. Bitte nicht falsch verstanden. Es geht nicht um das gesetzliche Achten auf die Sonntagsruhe, denn der Dienst am Menschen in der Pflege, im Notfalldienst, ist keine Frage. Jesus hat auch geheilt am Sonntag oder am Sabbat. Aber oft genug gibt es im Alltagsgeschäft auch enge Termine und Verzug ist teuer. Und da ist doch die Versuchung da, durchzuarbeiten. Und die Versuchung ist oft groß. Und meist ist die Erfahrung, wenn man ehrlich ist, dass der vermeintliche Zeitgewinn verloren geht in der Woche drauf. Das nur nebenbei, die praktischen Auswirkungen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten hatten hier keine Antwort parat. Und es ist ein großer Unterschied zu den anderen Situationen, wo Jesus am Sabbat gelehrt hat. Es ist auch kein gehässiges und grimmiges Schweigen, sondern vielmehr hat dieses Beispiel Jesu diese Zuhörer nachdenklich gemacht. Und was mir persönlich als Frage vor Augen steht, wiederum, wie begegne ich als Christ meinen Mitmenschen, die mit dem Sonntag als Ruhetag nichts anfangen können? Es gibt ja viele Beispiele. Da wird auf dem Bau gearbeitet nebenher, der Schlepper fährt auf dem Feld und so weiter. Werden wir hier vielleicht auch dann und wann zu Pharisäern und überheben uns hier in unserem Herzen? Werden wir dann gesetzlich und lieblos? Natürlich tut es ja auch weh, wenn man das so sieht und wünscht sich das ja anders. Aber wie arm sind doch diese Menschen, wenn sie Jesus nicht kennen und die innere Leere mit Arbeit füllen müssen. Oder durch andere Aktivitäten den Sonntag füllen müssen, weil der Ruhetag für den einen oder anderen unerträglich wird. Wo ist da unsere Liebe zu den Menschen? Vielleicht haben wir auch hier die Aufgabe, wenn wir solchen Menschen begegnen, dass man sie dann bewusst einfach ins Gebet einschließt. Dass Jesus ihre Unrast und ihre Unruhe, ihre Unruhelosigkeit ja, wegnimmt und sie Jesus begegnen können und er sie zur Ruhe bringt. Er hat ja viele Möglichkeiten. Jesus hat Mittel und Wege, auch hier zu den Menschen zu reden und Menschen in ihren Herzen zu heilen. Und ich denke, es ist vielleicht uns, damit wir nicht uns da verrennen, oder, aber das ist ja ganz menschlich bei uns, wenn man das so sieht, diese ganze Arbeit, die am Sonntag passiert. Es tut einfach weh, aber wir wollen doch offen sein dafür, wie Jesus uns auch vielleicht hier an der einen oder anderen Stelle als Werkzeuge benutzen möchte. Jesus hat ja ein so großes Herz, so ein weites Herz für die Menschen, dass wir sie nicht mit unserem gesetzlichen inneren Denken vielleicht drücken müssen. Er hat ja uns auch gesucht und gefunden. Und wir haben vielleicht auch schon den Sonntag missbraucht. Wer weiß es? Und er sieht auch diese Menschen, die oft ein sinnentleertes Leben führen und diese Leere ja irgendwie füllen müssen. Und wir wollen doch diese Menschen mit der Liebe Jesu betrachten, dass man das einübt und nicht mit dem Gerichtsblick oder mit dem gesetzlichen Blick, warum auch. Wir wollen die Menschen mit Jesu Liebe betrachten, mit Jesu Augen betrachten. Soweit, was ich dazu sagen möchte.
Ja, schönen Abend miteinander. Ich lese den nächsten Teil. Jesus sagte aber ein Gleichnis zu seinen Gästen, als er merkte, wie sie suchten, oben anzusitzen, und sprach zu ihnen: Wenn du von jemandem zur Hochzeit geladen bist, so setze dich nicht oben an, denn es könnte einer eingeladen sein, der vornehmer ist als du. Und dann kommt der, der dich und ihn eingeladen hat, und sagt zu dir: Weiche diesem. Und du musst dann beschämt unten ansitzen. Sondern wenn du eingeladen bist, so geh hin und setz dich unten an, damit, wenn der kommt, der dich eingeladen hat, er zu dir sagt: Freund, rücke auf. Dann wirst du Ehre haben vor allen, die mit dir zu Tisch sitzen. Denn wer sich selbst erhöht, der soll erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der soll erhöht werden. Dann kommt noch ein zweiter Sinnabschnitt gleich hinterher. Er sprach aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, also als er bei dem Pharisäer dort war: Wenn du einen Mittags- oder Abendmahl machst, so lade weder deine Freunde noch deine Brüder noch deine Verwandten, noch deine reichen Nachbarn ein, damit sie dich nicht etwa wieder einladen und dir vergolden wird. Sondern wenn du ein Mahl machst, so lade Arme, Verkrüppelte, Lahme und Blinde ein, dann wirst du selig sein, denn sie haben nichts, um es dir zu vergelten. Es wird dir aber vergolden werden bei der Auferstehung der Gerechten. Ein Text, wo man den man dreimal lesen muss, wo man überlegen muss, was ist jetzt da die Abzielung? Jedenfalls, und das freut mich immer wieder und ist ein Riesenvorbild, ist es auffällig, dass Jesus sich einladen lässt, auch von so einem Pharisäer. Auch wenn er damit rechnen muss, das artet wie, was heißt artet aus, das führt wieder zu Diskussionen. Die wollen mir wieder mal Fangfragen stellen. Und wie du es ausgeführt hast, ja, und wenn sie einen Kranken dazu holen, um, wenn es geht, mich stolpern zu lassen. Jesus hat da trotzdem keine Scheu. Jesus ließ sich vom Zöllner einladen. Jesus hat mit Frauen gesprochen, die nicht gerade beste Ruf in der Stadt hatten. Überhaupt hat Jesus den Kontakt mit Menschen nicht gescheut. Ob einem Trauerzug Einhalt gebot, muss man sich vorstellen, hat den Sarg angerührt. Mach Pause, ich habe was zu sagen. Er war mit Aussätzigen zusammen hier und da, mit allen möglichen Leuten, auch mit Reichen. Jesus war nicht per se der Anwalt aller Armen, jetzt soziologisch gesehen, politisch gesehen. Es ist auffallend, wie Jesus offenbar Grenzen, die in der Gesellschaft halt da waren, sogenannte Milieus, übersprungen hat. Wie es ihm gar nicht drum ging, zu welcher Gruppe gehört der oder jener, sondern weil er den Menschen gesehen hat. Und es ist ein Riesenvorbild für uns, eine Herausforderung. Keine prinzipielle Abgrenzung von der Welt, nicht irgendwie Weltflucht, ich gehe ins Kloster, da hat es dicke Mauern. Ich habe ich vor 14 Tagen gesehen, da habe ich in Albersbach Dienst gehabt. Einfach sich zurückziehen, die böse Welt ist draußen, Hilfe, aber hier bin ich in Sicherheit. Sondern Jesus ist damals schon und heute und prinzipiell uns zugewandt. Er ist nicht ein Gott, der von ferne halt guckt, was machen denn die Leute, sondern er ist uns zugewandt. Was ihn getrieben hat, ist die Liebe zu den Menschen, zu den Verlorenen. Und so hat er die himmlische Herrlichkeit verlassen, ist Mensch geworden, ist zu uns auf die Erde gekommen. Diesen Unterschied kann man sich fast nicht vorstellen. Aber es ist eine Herausforderung an uns, ebenfalls auf Menschen zuzugehen. Nicht auf alle auf einmal, das klappt nicht. Aber da, wo uns, wie wir so sagen, jemand vor die Füße gelegt wird, da, wo eine konkrete Reaktion, ein konkretes auf einen Menschen eingehen, von uns gefordert wird. Egal welcher Hautfarbe, egal welcher sozialen Schicht jemand angehört und auch in gewisser Weise egal, welcher Religion jemand sein Gehör geschenkt hat. Nicht, dass wir die Religion und jene Weltanschauung und jene politische Überzeugung bestätigen wollen, sondern weil wir den Menschen sehen, der vielleicht in dieser Religion gefangen ist. Weil wir jemand begegnen wollen, der in dem Fall eben gerade halt mit vielen Vorurteilen zu kämpfen hat. Die Frage, die man immer wieder im Gebet dann bewegt, und wo ist die Grenze? Ja? Das heißt ja, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Aber da merken wir schon, das wäre eine intensive Form der Teilhabe an dieser Weltanschauung, an jener Religion, an irgendeiner moralisch verwerflichen Einstellung. Es geht nicht darum, einer der Leute zu werden, also im Sinne von Zugehörigkeit, aber den Leuten zugewandt sein. aus eigener Erfahrung, das denken wir heute noch, da waren wir in Taiwan von einem Bauern eingeladen zum Festschmaus anlässlich des chinesischen Neujahrs. Und das ist ein Schmaus, ja, das ist mit wenigem vergleichbar. Und der Festtag, und wir haben überlegt, sollen wir da hin? Nicht wegen des Essens, chinesisches Essen ist unübertrefflich, aber als Christ in eine Familie, die vollkommen heidnisch ist, wo der Hausaltar im Wohnzimmer hängt, wo wahrscheinlich, nicht notwendigerweise, aber wahrscheinlich zumindest das Fleisch, das aufgetischt wird, vorher, so wie zu der Zeit des Paulus, Korintherbrief, 1. Korinther 8, im Tempel den Götzen geweiht worden ist. Was mache ich jetzt als Christ? Der Paulus hat lang drüber geschrieben. Das war für der Paulus nicht so leicht, einfach eine 0815-Antwort zu finden. Was sagen andere Leute, die auch nicht Christen sind? Nach dem Motto, haha, guck, ist doch alles das Gleiche. Auch die Christen kommen zum Neujahrsschmaus, zu einem, der überhaupt nicht christlich ist. Da gibt es keine Standardantwort, aber es gibt das Gebet. Wie sehe ich mich geführt? Der Sohn von dem Bauern, damals knapp 20 Jahre alt, der war mal bei uns in der Kirche, hat ein paar Mal reingeschnuppert. Margret und ich, wir kamen dann doch zu dem Ergebnis, wir gehen hin. Und wir haben geklingelt. Der hat ein paar Hektar Reisfelder gehabt, einige Hektar. Und um den Hof so eine Mauer, vielleicht nicht einmal ganz 2 Meter hoch, und ein breites Tor, dass man mit dem Erntefahrzeug raus und rein kann. Geklingelt, Tür geht auf. Ah, schön, dass ihr gekommen seid und so weiter. Und dann 2 Meter drin gewesen im Hof. Dann sagt der, könnt ganz beruhigt sein. Das Fleisch ist nicht den Götzen geweiht. Der wusste, Christen wollen das eigentlich nicht. Das widerspricht dem Glauben der Christen. Und er hat es respektiert. Beweisen konnte er es natürlich nicht, aber er hat es respektiert und hat uns gleich mal die Spannung rausgenommen. Aber das sind so Dinge, wie weit gehe ich darauf ein? Oder ich habe mal eine Einladung gekriegt in den Lions Club. Ich weiß nicht, wer das kennt, schon mal gehört hat, vielleicht schon mal dort war. Gehe ich da jetzt hin als christlicher Missionar? Die Gesellschaft dort, dieser Club, habe versucht, mich ein bisschen einzulesen, habe es mittlerweile ein bisschen vergessen. Gell, was glauben die, was machen die? Und auch da hatte ich dann doch die Freiheit, ich gehe hin. Die hatten bei jedem Treffen einen Gastredner. Egal, welcher Religion der zugehörig ist, egal, was der verzapft, muss man so zu sagen. So wie Hyde Park Corner, gell? Eine halbe Stunde, die hocken mit der Stoppuhr da, eine halbe Stunde darf ich sagen, was ich will. Politisch, weltanschaulich, weißt du, Kuckuck was. Und dann bin ich doch hin. Ja, was sage ich denn jetzt? Nehme ich übertragen Hochdeutsch, also Mandarin-Chinesisch, oder halte ich meine Ansprache auf Schwäbisch, wie der Pfarrer Merkel? Also Taiwan-Chinesisch, Minnan-Chinesisch. Und habe mich dann für die Herzenssprache der Leute entschieden. Und dann voll auf Taiwanisch, also Minnan, Chinesisch, eine Ansprache gemacht über das Evangelium. Nicht mit Losung und Lehrtext, gell? Und so, aber allgemein das vorgestellt und was Christus getan hat und was es uns bringt, wie das Leben verändert und so weiter und so fort. Aber eine halbe Stunde, aber auch nicht mit Amen aufgehört, das ist dort nicht so üblich. Aber eine halbe Stunde mich bedankt, ein riesen Geschenkkorb gekriegt, nachgesessen. Die haben dann eine Hymne gesungen und alles Mögliche. Und dann ging es weiter. Und es war doch eine gute Möglichkeit. War doch eine gute Möglichkeit. Da steht keiner auf und geht auch im Protest hinaus. Da kommt keine Diskussion. Eine halbe Stunde darf sagen, was du willst. Also jetzt nicht gerade Fußballergebnisse, aber weltanschaulich, religiös, politisch, die Freiheit hat man. Aber auch da die Frage, ab wann wäre es grenzwertig oder ab wann wäre es zu viel? Ich kenne einen, der hat den Firmenchef eingeladen zu einer Art Betriebsausflug irgendwo in die Großstadt und hat dann den Männern angeboten, komm, wir gehen, ich lade euch ein ins Bordell. Ich glaube, da ist die Antwort klar. Es gibt dann Situationen, da können wir nicht hin. Oder wo wir genau wissen, wenn ich dorthin gehe, dann dient es nur dazu, im Geschwätz und im Gespräch der Leute zu zeigen, guck da, Christen, die machen das ja auch. Also praktisch als ein Argument oder für sie dann eine Ausrede, nicht selber Christ zu werden. Wo meine Teilnahme sozusagen instrumentalisiert wird als ein Argument gegen die Christen. Und sowas gibt es natürlich auch in Deutschland. Und es gibt auch unterschiedliche Gewissensprägungen. Es gibt Dinge, wie zum Beispiel der Lions Club oder zu dem Bauern hinzugehen, wo vielleicht ein anderer gesagt hätte, das ist mir zu heiß. Respektiere ich. Es ist in Deutschland so, im Umgang, im Betrieb, in der Gesellschaft, in den Vereinen und wo wir uns bewegen. Da muss man drüber beten, vielleicht einen Bruder, eine Schwester fragen, was da noch möglich ist. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. An dem wird sich nichts ändern. Wir sind den Leuten zugetan, aber nicht unbedingt zugehörig. Und wenn es sich eine gute Möglichkeit gibt, ich habe mal die Luft angehalten, das war oben, weiter oben in Deutschland, in Paderborn, da ist ein großes katholisches Priesterseminar. Und irgendwie durch einen Bekannten kamen die auf die Idee, einen Liebezeller Missionar einzuladen zu einem Missionsvortrag. Das vergesse ich auch nie. Gell? Der Saal voll, lauter so Priesterkandidaten. Aber ich habe gesagt, wenn die mich einen Vortrag machen lassen, dann mache ich das. Dann gehe ich hin. Gell? Warum nicht? Aber lauter solche Dinge, wenn da einer besonders vielleicht ein gebranntes Kind ist, der würde da vielleicht nicht hingehen. Wenn einer von irgendeiner Sekte, von irgendeiner komischen Gruppe heraus frei geworden ist, der wird wahrscheinlich, auch wenn er die Möglichkeit hat, sich nicht dort hineinbegeben, unter missionarischer Absicht oder so. Jedenfalls die grenzüberschreitende Gemeinschaft, das Zurückstellen von Vorurteilen, das ist eine ganz wichtige Sache. Die Bereitschaft bei uns, über Grenzen zu gehen. Und viele von uns haben auch schon vieles gelernt im Umgang mit den Geflüchteten zum Beispiel. Das ist eine ganz gute Übung, ja, einzugehen auf die Denkweise. Auch Leute aus einem anderen Milieu willkommen zu heißen. Wir sagen oft, zum Beispiel in der Kirche, ja, der Gottesdienst ist für alle, alle dürfen kommen. Erreichen wir dadurch alle? Also in manche Orte muss man leider sagen, selbst das Sonntagsgottesdienst, das ist letztlich eine Zielgruppenarbeit für Leute über 50, über 60. Nicht überall, natürlich nicht. Aber ich kenne solche Gemeinden. Man sagt zwar, alle dürfen kommen, aber erreiche tust bloß 60 plus. In manche Gemeinde, da bin ich mit meinen zarten 68 der Jüngste im Raum. Ja, aber der Gedanke, alle dürfen kommen, das ist eine Sache. Aber wenn ich Leute erreichen will, dann muss ich aufstehen und muss zu den Leuten hingehen. Und wenn ich einen riesen Artikel in Zeitung setze, ja, wenn Stadtkapell kommt, dann geht's noch, dann kommen die Leute. Aber wenn ich Leute erreichen will, muss ich zu den Leuten hingehen und nicht nur die Menschen einladen. Und doch zeigt die Erfahrung, dass Gemeinde sehr oft am besten da wächst, wo es innerhalb eines Milieus stattfindet. Die Tochter von Friedrich Weinmann, ja, Elisabeth, die ist ja in Taiwan auch als Missionarin, hauptsächlich nicht nur, aber unter Arbeiterinnen, auch unter Verkäuferinnen, die bis abends um 22 Uhr im Geschäft stehen, in die großen Kaufhäuser. Die kriegst du nie um 9 Uhr irgendwo in eine christliche Veranstaltung. Die sind kaputt, die müssen schlafen. Machen wir Gottesdienst um 10:30 abends. Da kommen andere Leute nicht dazu. Aber die eine Verkäuferin sagt der andere, du, komm doch mal mit. Oder das machen die extra für uns. Und auf einmal, ich war auch mal dabei, da ist ein Saal voller Verkäuferinnen. Müde gucken sie, das ist klar, gell? Haben sich noch ein bisschen frisch gemacht. Aber irgendwann, nach einer Stunde spätestens, müssen die Leute heim, sonst klappen sie zusammen. Aber sie haben was, wo sie nach ihrem Terminplan gefragt sind, wo man auf sie zugeht. Und so gibt es viele, viele Arten. Wir müssen auf die Leute zugehen und das ist nicht einfach. Manche Leute fühlen sich auch in der Gemeinde nicht so wohl. Soll es nicht komisch rauskommen, aber in Bad Kreuznach, in der Liebezeller Gemeinde, etwas, was mich echt mit Freude, fast mit Stolz, aber mit Freude erfüllt hat, die große Kreuznacher Diakonie, die haben auch solche Dinge wie Schwarzwaldwerkstatt und ähnliche Einrichtungen. Und wir hatten dort immer wieder sonntags auch bei der Wochentags Bibel- und Gebetsstund immer eine ganze Reihe Behinderte dabei. Und die kamen regelmäßig und haben sich wohlgefühlt. Das hat mich, ich hätte fast gesagt, saumäßig, das hat mich unwahrscheinlich gefreut. Wenn diese Leute spüren, wir sehen sie als Menschen, wenn wir sprechen mit ihnen, normal, soweit es irgendwie möglich ist. Und das ist der Herr sowieso, das ist die Frau sowieso oder Vornamen, je nachdem. Und die haben sich wohlgefühlt, dann ist es in gewisser Weise eine grenzüberschreitende Gemeinschaft, die da möglich war. Missionarische Existenz, dazu gehört nicht nur weitersagen, sondern hineindenken in die Leute, genau zuhören, mitdenken. Was beschäftigt die Leute? Wenn es dann so viel die Rede ist von Integration und du darfst keinen Unterschied machen, weh, du guckst ein bisschen schief, wenn einer ein Schwarzer ist oder ein Dunkelbrauner oder was auch immer, wenn so oft in unserer Zeit die Unterschiede, und zwar nicht bloß von der Hautfarbe, die Unterschiede ignoriert werden. Wenn wir so tun, als ob alle Leute gleich wären, dann wären die Leute nicht gerecht. Wenn ich als Schwab in Taiwan Schwäbisch schwätze, weil die Leute müssen es ja verstanden, ich sage es jetzt ein bisschen karikativ, dann werde ich den Leuten nicht gerecht. Wenn ich als Christ einen Moslem einfach vereinnahmen will und mit irgendwie ist doch alles gleich und wir haben der gleiche Gott und so weiter, da ist die große Frage, sieht der das auch so? Da, wo ich Leute die Unterschiede weltanschaulich von der Mentalität her, von der Denkweise her einebne unter dem Überbegriff, ich bin gegen Rassismus, natürlich, ich bin für Integration und so weiter, da werden wir den Menschen, ist meine Überzeugung, nicht gerecht. Aber einem aus einer ganz anderen Kultur zuhören, und wenn es sein muss, sogar zwei Glas Bier mit ihm zu trinken und versuchen zu verstehen, dann kann ich einem Menschen gerecht werden. Wenn der Mensch sich verstanden sieht, wenn er aussprechen darf, was er denkt, was ihn in seiner Biografie geprägt hat. Es gibt Unterschiede. Die zu ignorieren, ist kein zielführender Weg. Sich mit den Unterschieden intelligent und mit christlicher Liebe auseinandersetzen, auch zu diskutieren, warum nicht? Nicht im Zorn, nicht Geschwätz, sondern auseinandersetzen. Da entsteht eine andere Art von Gemeinschaft, wenn man die Unterschiede auch verarbeiten kann, wenn wir kompatibel werden, es mit auch denen Leute und jene Leute können. Denken wir bloß an Jugoslawien. Den Jugoslawen gab es, glaube ich, gar nie. Ein Völkergemisch notdürftig zusammengehalten durch wirtschaftliche Not, durch Nachkriegsmaßnahmen und so weiter. Und es war vorhersehbar, irgendwann, da haut es den Stopfer wieder raus und die Völker wollen nicht mehr integriert sein in einen Staat, den es eigentlich gar nicht gibt. Was wir dankbar registrieren, die Bibel spricht alle Menschen an. Und die diakonische Existenz, es gerade war missionarisch, diakonisch, für die Leute da zu sein. Nicht als der Herr von und zu oben ansitzen, gell? Jetzt komme ich, jetzt geht die Sonne auf, sondern so wie Christus für uns gekommen ist, zu dienen und nicht sich dienen zu lassen, dass es in unserem Leben als Christen sichtbar wird im Umgang mit den Menschen, die Demut, die auch hier angesprochen war. Ja, das war jetzt nicht Exegese, nicht Auslegung, aber einfach ein paar Dinge, die im alten Missionar, gell, der sich an vieles erinnert sieht, so durch den Kopf gehen. Ja, in Liebe zugewandt, ohne Kompromisse, aber mit einem riesigen Herzen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du die Herrlichkeit im Himmel verlassen hast, dich entäußert, Mensch geworden, dass du im Gehorsam den Tod am Kreuz auf dich genommen hast, um uns zu retten. Herr, lass uns mehr und mehr dein Wesen annehmen und verwirklichen, dass wir für Menschen sind, dass wir Menschen so sehen, wie sie sind. Du hast die Leute alle gekannt, ohne dass du wusstest, wer es ist, ohne dass man dir den Namen gesagt hat. Herr, lass uns die Menschen sehen, eben als Menschen, als Verlorene, je nachdem, als Menschen, die dich brauchen und ihnen echt und in Liebe begegnen können. Dass wir dienen, jeder mit der Gabe, die wir empfangen haben. Dass dir Ehre zukommt und den Menschen Hilfe. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.